In diesem offiziellen Weltkatechismus steht, dass queeres Leben gegen die Schöpfungsordnung ist, also gegen die Welt, wie Gott sie gewollt hat und geschaffen hat.
Mir kommen immer fast die Tränen, wenn dann irgendwie Queers einfach in der Kirche rumknutschen und tanzen und so befreit sind.
Gott, wenn es den gibt, ja, der liebt mich so, wie ich bin, ist super, aber diese Kirche ist einfach schräg.
Was steht denn in der Bibel zum Thema Queerness?
Nichts. Es steht gar nichts.
Die katholische und evangelische Kirche haben über Jahrhunderte queere Menschen unterdrückt und diskriminiert.
Und zum Teil passiert das heute noch. Trotzdem gibt es Queers, die gläubig und sogar in der Kirche sind.
Ich frage mich, wie passt das zusammen? Das versuchen wir in dieser und nächster Folge von einem evangelischen und einem katholischen Pfarrer zu erfahren. Beide sind schwul.
Willkommen im Club. Der queere Podcast von PULS. Mit Sophia Seiler und Dimi Stratakis.
Grüß Gott, liebe Clubbies. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin, wie immer bei Willkommen im Club, die Sophia.
Und ich bin der Dimi. Und Sophia, ich bin total verwirrt von deiner Begrüßung. Seit wann sagst du Grüß Gott?
Naja, also Bayern fließt durch mein Blut, würde ich sagen.
Das stimmt.
Wir sitzen hier beim bisexuellen Rundfunk.
Das stimmt auch.
Und irgendwie ist hier auch einfach ein sehr christlicher Ort, würde ich sagen.
Okay, check ich. Mäuse, wir sprechen heute und auch in der nächsten Folge über ein ultrapersönliches Thema, und zwar Glauben und Religion. Und jetzt mal Real Talk. Ich weiß selber nicht so ganz genau, an was ich glaube. Ich glaube auf jeden Fall an eine höhere Macht, die mich unterstützt und die da ist. Und diese Routine, dass ich zur Kirche gehe, die habe ich schon vor Jahren abgelegt. Meine Oma hat mich immer damals als Kind sonntags mitgenommen. Aber ich liebe es trotzdem, in die Kirche zu gehen, meistens, wenn ich im Urlaub bin. Also das ist dann für mich so ein Ruhepol, wo ich meine Gedanken ordnen kann und manchmal auch die ganzen Emotionen rauslasse, die sich so angestaut haben.
Aber einfach nur in die Kirche und reinsetzen oder gehst du dann auch so zu Gottesdiensten?
Nee, ich setze mich rein. Wobei letztens, wo war ich da? Ich glaube, das war in Brasilien. Da habe ich mich da reingesetzt und plötzlich ging der Gottesdienst los und ich war so, oh Gott, das ist jetzt ganz awkward, weil wenn ich jetzt aufstehe, ist es richtig disrespectful. Mhm. Dann bin ich ein bisschen sitzen geblieben und bin irgendwann aber mittendrin dann raus.
Und so auf dem Boden und rausgerobbt.
Ja, aber die Omas haben mich angeguckt mit so einem Teufelsblick. Die waren so, ah, oh Gott, darf ich jetzt hier Teufel sagen? Anyways, die Omas habe ich so angeschaut und ich war so, okay, nee, es tut mir so leid, aber ich muss raus.
Also ich bin ja auch sehr christlich aufgewachsen. Die eingeschworene Willkommen im Club Community weiß es, ich war 10 Jahre lang im katholischen Kirchenchor, weil das einfach so sehr das soziale Leben bestimmt hat, glaube ich, so auf dem bayerischen Dorf. Es war halt so eine Sache, die man machen konnte. Mhm. Ich verstehe aber auch voll, dass viele Queers so hadern mit der Kirche, mit dem Glauben, keine Ahnung, weil es natürlich einfach bestimmte Problematiken gibt. Ich bin zum Beispiel auch aus der Kirche ausgetreten.
Ja, voll. Ich glaube, wir alle haben unsere eigenen Gedanken dazu. Deshalb freuen wir uns heute umso mehr, dass heute gleich 2 schwule Pfarrer mit uns im Podcast-Studio sitzen. Denn wir wissen alle, doppelt hält besser. Tim Lahr, evangelischer Pfarrer in Köln. Hallo.
Hallo.
Und dann haben wir noch Burkhard Hose hier, katholischer Hochschulpfarrer in Würzburg bist du.
Hallo.
Ja, hallöchen. Nice, dass ihr da seid.
Danke. Wenn man in so einen queeren Podcast kommt, weiß man schon, oh Mann, da kommt vielleicht auch so ein bisschen Kritik. Also schön, dass ihr euch auch den kritischen Fragen stellt hier. Sweet. Ich freue mich voll. Wie geht's euch so? Mit was für ein Gefühl seid ihr hier?
Mir geht's gut. Ich bin gern hier im Podcast und ja, rede ja auch nicht das erste Mal über das Thema, das mich seit vor allem 3 Jahren intensiver beschäftigt. Von daher bin gespannt. Cool, dass es geklappt hat.
Ja, ich freue mich auch voll, hier zu sein, weil es ist immer schön, mit anderen Queers an einem Tisch zu sitzen. Das ist dann auch manchmal ein besserer, safer Space als jetzt unbedingt irgendein Kirchengremium.
Mhm. Das ist ja schon mal was.
Wir sind saferer Space als ein Kirchengremium, Sophia.
Was genau die 3 Jahre bei dir zu bedeuten haben, darauf kommen wir später noch zu sprechen. Wir steigen mal bei dem Anfang ein. Wann habt ihr denn gecheckt, dass ihr auf Männer steht? Könnt ihr euch vielleicht sogar noch an den einen Moment erinnern, falls es den gab? Burkhard, möchtest du anfangen?
Bei mir war es ziemlich bald in der Schulzeit und ich weiß, dass ich mich einmal unsterblich in einen Sportlehrer verliebt hatte, obwohl ich total mies in Sport war und wirklich ein Loser, ausgerechnet in Sportlehrer. Und das Spannende war, ich bin dem vor ein paar Jahren wieder begegnet.
Oh,
hab den lange nicht mehr gesehen.
Und raus.
Ich war sofort wieder so in meinen Gefühlen von damals. Aber ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Der ist natürlich jetzt inzwischen 70 oder über 70. Und genau. Also sehr lange, da war ich 14 oder so.
Mhm. Aber wie aufregend, wie cool, dass ihr nochmal euch getroffen habt.
Ja, und der wusste das natürlich nicht. Also damals nicht und heute auch nicht. Aber ich war mit dem zusammen auf einer Geburtstagsfeier zufällig. Und den FreundInnen auf der Geburtstagsfeier, die mich eingeladen haben, habe ich das nachher gesagt. Und ich war irgendwie, ich habe mich wieder gefühlt wie so ein Teenager, als ich dem gegenüber saß.
Und du hast ihm das gesagt?
Nein.
Ach so, nee. Okay. Okay, ja, hätte ich wahrscheinlich auch nicht gemacht.
Ich glaube, ich hätte es jetzt ein bisschen peinlich gefunden.
Aber süß, dass dein Teenie-Herz dann plötzlich wieder so am Beben war. Ich hätte jetzt gedacht, du würdest jetzt raushauen, am Ende ist der auch schwul geworden oder war schwul so. Das wäre irgendwie noch ein riesiger Plot-Twist gewesen. Tim, wie war es bei dir? Wann hast du so gemerkt, okay, ja, ich stehe auf Typen?
Also, ich sag mal so richtig, dass ich gesagt habe, ich stehe auf Typen, das war erst ein bisschen später, aber ich hatte auch schon in der Grundschule so einen Schwarm, würde ich sagen, wo ich jetzt im Nachhinein sagen würde, ja, da waren schon so die ersten Gefühle da. Und es ist fast eine ähnliche Geschichte wie bei dir. Der ist nämlich Jahre, also jetzt irgendwie vor 3-4 Jahren, plötzlich habe ich eine Mail im E-Mail-Postfach und da steht dann eben drin, ja, bla bla bla, möchte heiraten. Und dann war der das wieder und ich habe den getraut. Ich hab dem das aber nie gesagt. Deswegen, jetzt gehen wahrscheinlich alle Paare, die das hören, hier den Podcast nochmal durch. Welcher Bräutigam könnte das jetzt gewesen sein?
Wahrscheinlich denken so alle, ach, ich war's.
Ja, genau. Ja.
Einfach mich gut.
Er wollte mich.
Okay, also ihr habt so in diesem Alter dann so in der Schulzeit gecheckt, das ist es also. Wie ging's euch denn dann damit?
Also, ich war, glaube ich, ziemlich verwirrt. Ich muss ja sagen, ich bin ja schon ein bisschen älter. Ich bin 1967 geboren und es war eine Zeit, ich komme aus einer Kleinstadt, da gab es keine Role Models oder so um mich herum. Also ich hatte so das Gefühl, ich bin wahrscheinlich die einzige Person auf diesem Planeten, die jetzt diese Verwirrung spürt und hat. Und das war schon auch irgendwie irritierend für mich. Mhm. Ich hätte damals auch noch gar nicht sagen können, ich bin jetzt schwul oder ich habe mich in einen Mann verguckt oder so. Es war einfach nur aufreibend, anstrengend.
Okay, verstehe.
Gab es überhaupt diesen Begriff vom Schwulsein aber bei dir irgendwie in der Umgebung? Also wusstest du, dass es das gibt, theoretisch?
Ich glaube, dass ich den erst, also da war ich vielleicht 16 oder 17, 18, also so relativ, also wirklich spät, überhaupt das erste Mal gehört habe, auch als einen positiven Begriff. Und dann muss man noch dazu sagen, das war die Zeit, als langsam HIV/AIDS aufkam und das Ganze nochmal total negativ belegt war. Also es war in meiner persönlichen Selbstfindungsphase eigentlich ein Thema, das nur mit Angst besetzt war.
Wie bist du dann damit umgegangen?
Vermeiden. Ich habe viel vermieden und auch unterdrückt, würde ich sagen. Also ich habe mich jetzt, glaube ich, nicht selber verurteilt dafür oder wir kommen ja später vielleicht auch noch drauf zu sprechen. Ich hatte auch nie das Gefühl, Gott verurteilt mich oder ich werde jetzt weniger geliebt oder so. Aber ich hätte never ever darüber gesprochen. Ich glaube, das war eine Zeit, da habe ich mir so ungefähr vorgestellt, mein ganzes Leben lang werde ich nicht darüber sprechen, dass ich so fühle.
Und Krass. Jetzt sitzt du hier im Hashtag Out in Church T-Shirt. Ich lieb's doch. Da sieht man die Entwicklung einfach und wie sich das Ganze ändern kann. Tim, wie ist es bei dir? Wie war bei dir diese Realisation, okay, ich stehe auf Typen. Wie konntest du das selber für dich akzeptieren?
Ich glaube, ich konnte das sehr gut akzeptieren, auch schon am Anfang. Mein Vater hat eine riesen Plattensammlung und hat sich mega für Musik interessiert und ich habe dann schon immer so besonders gerne Queen gehört. Und es hat aber in meiner Stufe und so hat es niemand gehört. Also jetzt gerade durch den Film und so ist es ja wieder recht in geworden. Aber da Queen war eine andere Welt und ich habe Freddie Mercury geliebt. Ich habe mir alle Videos von dem angeschaut und generell habe irgendwie gemerkt, also auch nicht so bewusst, aber jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ich fand irgendwie alle queeren Personen halt irgendwie cool. Also
wusstest
Elton John.
Wusstest du da schon, dass er queer ist?
Ja, genau. Ich habe mich auch mega mit der Geschichte auseinandergesetzt. Ich kann mittlerweile Queen gar nicht mehr so viel hören. Ich habe es durchgespielt und da habe ich eben gemerkt, dass ich irgendwie diese ganze queere Kultur oder auch dieses Befreitsein, wie der einfach über die Bühne gelaufen ist und so, dass ich das einfach cool fand. Und meine Eltern hatten auch einige schwule Freunde im Freundeskreis. Ja, die haben sehr offen mit mir darüber geredet. Also in der Familie war es gar nicht so ein Problem mit meinen Eltern. Ich fand eher immer, in der Schule war es halt ein Problem. Da wurde gar nicht darüber geredet. Da kam auch diese Queer Culture gar nicht vor. Also da hatte ich mehr Probleme und hatte auch mehr Angst, mich zu outen als in der eigenen Familie.
Mhm. Also so Freddie Mercury hat dir dann, sag ich mal, als Role Model voll gedient und dir auch diesen Weg vielleicht etwas gezeigt. Und dann die Schule als Parallelwelt, wo vielleicht auch Schwuchtel, sag ich mal, leider als Beleidigung benutzt wird. Wann hattest du denn dann dein äußeres Coming Out?
Nach der Schulzeit. Der erste Tag nach meiner letzten Abi-Klausur war dann der Tag, wo ich gesagt habe, jetzt sage ich es, weil jetzt bin ich raus aus diesem System. Den engsten FreundInnen hatte ich es natürlich schon gesagt, aber das war so der Moment, wo ich dann gesagt habe, jetzt lebe ich das. Und dann stand nur noch die Frage vor der Tür, soll ich jetzt Theologie studieren oder nicht?
Mm. Du warst damals schon aktiv dann in der Kirche?
Ja, so halb. Also die Kirche war immer ein Bereich in meinem Leben und das war jetzt auch gar nicht, also ich habe nicht wie du im Chor gesungen, sondern ich bin da konfirmiert worden und fand die Arbeit des Pfarrers ganz toll und hatte da auch meinen Freundinnenkreis. Aber ich bin da so ab und zu hingegangen und meine heiligen Hallen war eher die Handballhalle. Also meine Familie, da haben alle Männer Handball gespielt über Generationen. Ich habe meine ganze Jugend in der Handballhalle verbracht. Das war auch schwierig, sich da zu outen. Da war mein Outing auch viel später, also noch später als dann in der Kirche. Also ich fand den Beruf des Pfarrers halt cool, weil ich auch da dieses Vorbild hatte, aber ich wusste halt gar nicht, wie steht die Kirche eigentlich zu Homosexualität. Mhm. Und ich wusste nicht mal, wie steht mein eigener Pfarrer oder meine Gemeinde dazu. Und dann habe ich auch wieder im Internet das, was man halt macht, gegoogelt und geguckt, gibt es denn irgendwo schwule Pfarrer oder wie steht die Kirche denn dazu?
Mhm. Wie war das denn bei dir?
Also nochmal wieder andere Zeit, in die Zeitmaschine einsteigen und 20 Jahre zurück oder 30. Mir war natürlich, also damals bewusst, die ganze Gesellschaft und auch die katholische Kirche steht gegen mich. Ich hatte aber sehr bald den Wunsch, irgendwie auch Pfarrer zu werden. Ich glaube, vielleicht sogar fast zeitgleich mit dem oder ein bisschen früher mit dem Moment, wo ich wusste, ich bin schwul. Und in Zeit lang habe ich gedacht, okay, ich kann es ja irgendwie alles verdrängen und mein Schwulsein spielt gar keine Rolle und Sexualität kann ich irgendwie ausschalten oder so. Sowas Naives, glaube ich, war da schon da. Und dann war aber auch relativ schnell so das Gefühl da, oh, du erschleichst dir einen Beruf, der dir eigentlich gar nicht zusteht oder in dem du gar nicht sein dürftest als schwuler Mann.
Krass, okay. Kennst du dieses Gefühl auch?
Ich würde sagen, weniger, aber ich merke ganz viel von dem, was du erzählt hast. Also dieses Bild von der katholischen Kirche natürlich auch, das hat sich auch auf mich ausgewirkt. Für mich verschwimmen dann eh immer, wenn man nicht tief in der Materie drin ist, die Positionen von evangelisch und katholisch. Das war für mich auch so ein Brei. Und deswegen hatte ich auch eine Zeit lang dann ähnlich das Gefühl, so die ganze Kirche ist gegen mich. Und das war auch ein langer Prozess herauszufinden, okay, da muss man auch nochmal genauer differenzieren.
Also ihr hattet beide klare Ängste, aber wie waren denn am Ende dann die realen Reaktionen, die ihr von der Außenwelt bekommen habt? Burkhard, wie war das bei dir?
Also bei mir hat es ja relativ lang gedauert, bis ich so mit der Außenwelt, mit der größeren Außenwelt in Kontakt getreten bin. Ich weiß, dass ich während des Studiums dann wirklich allen Mut zusammengekratzt habe und erstmal in so ein queeres Zentrum bei uns in Würzburg, so das war so ein bisschen hinterhofmäßig, dahin gegangen bin. Und ich weiß noch, wie ich vor der Tür mich rumgedrückt habe, bis ich dann da schließlich mal reingegangen bin. Und dann habe ich, bei uns gab es so im Studium Menschen, die so für die Begleitung, geistliche Begleitung hieß es damals auch schon, zuständig waren. Dem habe ich das dann mal gesagt. Der hat irgendwie recht relaxed reagiert. Und dann habe ich mich einem besten Freund im Studium anvertraut. Und dann kam erst mal lange nichts. Und meinen Eltern, muss ich sagen, da war ich 35 oder so. Wie ich mich da reingehaut. Und die saßen mit mir beim Essen und ich habe denen das dann gesagt. Also wirklich so ein bisschen mit Schweißhänden.
Ja.
Aber Gott sei Dank, die saßen mir gegenüber und haben, mein Vater sagte nur, ja, deine Mutter und ich, wir haben uns das schon immer gedacht. Und meine Mutter hat gesagt, Hauptsache, du bist glücklich.
Sweet.
Das perfekte Reaktion.
Ja, wirklich. Aber wenn du sagst, im Studium, heißt es dann im Theologiestudium?
Im Theologiestudium und noch dazu in der katholischen Kirche ist ja so, wenn man Priester werden will, was ich bin, dann ist man in einem sogenannten Priesterseminar. Das heißt, da wohnten dann 80 junge Männer, Studenten zusammen in einem Seminar. Ja, du lachst schon. Ja. Und da war das total tabuisiert. Und gleichzeitig gab es etliche Beziehungen, Pärchen in dem Seminar.
Wirklich?
Natürlich. Ja.
Moment, natürlich. Moment, Moment mal.
Was meinst du, da gab es damals schon Prince Charming?
Ja, ja, aber
oh,
es wurde...
Das wäre eine neue Idee für so ein Format. Nur Pries.
Aber es wurde so gelebt und offiziell so gehandelt, als ob es das nicht gäbe. Ja.
Aber alle wussten, es passiert.
Es passiert und ich weiß aber nicht, wie hoch die Prozentzahl derer ist, die sich das auch wirklich bewusst gemacht haben, ich bin schwul und ich habe jetzt einen Partner in diesem. Also es lief sehr vielschichtig.
Hast du das Gefühl, dass da auch verhältnismäßig viele schwule Männer sind?
Ja.
Aha. Weil ich habe lustigerweise, ich habe mich schon immer gefragt, so, was genau sind die Downsides von später mal Nonne werden?
Du bist halt nur unter Lesben.
Ja? Also ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht so ist.
Ich glaube schon viele.
Aber ich glaube auch historisch, ehrlich gesagt, dass Klöster so Orte waren, wo man gar nicht über Queersein gesprochen hat, also vielleicht so im Mittelalter, glaube ich, auch schon immer gute Orte für Queers waren, wo man halt, ohne sich groß erklären zu müssen, halt vielleicht mit vielen Frauen oder Männern zusammenleben konnte und das halt niemand verwundert hat.
Das offizielle Wording in dem Priesterseminar war dann übrigens, es wurde doch irgendwie thematisiert von der Leitung, es sei nicht erwünscht, dass man exklusive Freundschaften pflege.
Oh Mann, das macht ganz Berlin gerade. Ja. Niemand will Beziehungen, alle sind exklusiven Freundschaften.
Ja, heute lache ich drüber, aber es war natürlich echt heftig.
Mhm. Inwiefern?
Weil so viel unterdrückt wurde und alles, was unterdrückt wird, natürlich irgendwie Menschen entweder krank macht oder also in Doppelleben hineinführt. Und das hat man praktisch, würde ich sagen, in dieser Zeit gelernt, anstatt selber zu sich zu stehen und in einer wichtigen Phase, also heute arbeite ich in der Hochschulgemeinde, ist ja eine total wichtige Phase im Leben, wenn man studiert, wo man viel entdeckt für sich und ausprobiert und es darum geht, wer bin ich eigentlich, was gehört zu mir. Das hätte da gefördert werden sollen, ja, und das ist nicht passiert. Und das ist auch für viele mit viel Leid verbunden, muss man einfach sagen.
Wie kann ich mir das vorstellen? Wird dann da so geknutscht und am nächsten Tag wird so getan, als wäre nichts passiert?
Ja, und natürlich alles auch nicht öffentlich, nicht sichtbar und sehr heimlich. Alles, ja, wenn sowas war, dann nur mit größter Heimlichkeit und bei einigen natürlich auch mit unglaublich schlechtem Gewissen, Selbstverurteilung. Und ich habe gerade in den letzten Jahren ja viele Menschen kennengelernt, die so eine ähnliche Geschichte haben wie ich, bei denen dann noch dazu kam, dass sie dachten, ja, Gott verurteilt mich dafür, wie ich bin. Das macht es natürlich nochmal heftiger. Nein, ich hatte diesen Gedanken nie. Ich hatte immer das Gefühl, Gott, wenn es den gibt, ja, der liebt mich so, wie ich bin, es ist super, aber diese Kirche ist einfach schräg. Aber ich will diesen Beruf machen, also muss ich mich jetzt entweder verstecken oder... Dann kam irgendwann, Gott sei Dank, der Zeitpunkt, an dem ich gesagt habe, nach dem Oder kam dann, oder ich muss sichtbar werden und dagegen ankämpfen.
Mhm. Ja, danke, dass du das alles gerade mit uns teilst. Ich würde einmal die Frage an dich rübergeben, ob du solche Erfahrungen auch kennst. War jetzt schon ein bisschen später und du bist ja auch nicht katholisch.
Genau, also ich habe gemerkt direkt, als ich dann gegoogelt habe und so, dass ich direkt Pfarrer und PfarrerInnen gefunden haben, die gesagt haben, sie sind lesbisch, sie sind schwul. Schwul wurde gar nicht gesagt, wenn man auf irgendwelche Seiten guckt, stand auch immer, er lebt mit einem Mann im Pfarrhaus. So wurde das irgendwie, also ich hatte das Gefühl, so auch die Kirche hat sich ein bisschen vor dem Begriff dann schwul oder es wurde immer so ein bisschen rumgedruckst und dann homosexuell, aber das so komisch betont immer benutzt. Aber genau, ich habe dann einige kennengelernt, die mit ihrem Mann im Pfarrhaus leben oder Frauen, die mit ihrer Frau im Pfarrhaus leben. Und das war so eine Ermutigung, wo ich dachte, ach ja, es ist ja ganz normal. Und bin dann selber so im Studium zum Beispiel nicht in irgendein queeres Zentrum gegangen. Ich hatte dann sehr lange einen Freund, war dann auch verheiratet und habe so ein sehr bürgerliches Leben geführt. Also ich wollte so normal sein.
Du warst aber dann auch schon Pfarrer.
Nee, da war ich, das war noch im Studium. Genau, und dann bin ich Pfarrer geworden und habe eben gemerkt, also erstmal im Studium, das Thema Queersein oder auch Feminismus kam gar nicht vor. Und dann war ich bei uns, heißt das Predigerseminar, dann war ich schon im Predigerseminar und da gibt es ja auch Frauen. Wir waren 4 Männer und 20 Frauen, also es war
krass.
Genau andersrum. Da hatte ich dann schon 2 KollegInnen, die auch lesbisch waren. Und ich habe schon gemerkt, wir drei, wir waren halt mega die Clique und hatten ganz viele Themen. Und da ist mir so das erste Mal richtig bewusst geworden, so was mir eigentlich gefehlt hat. Das ganze Studium, es kamen keine feministischen, keine queeren Themen auf. Dass mir diese Beziehungen zu anderen Queers gefehlt haben, die gleichen Erfahrungen. Und das war echt nochmal ein Augenöffner. Und mit der einen Pfarrerin ist einer meiner besten Freundinnen, mit der mache ich immer noch viel zusammen, Gottesdienste. Und ja, da hat sich viel entwickelt. Und viel von dem, was ich heute machen würde, wäre nicht entstanden, wenn ich die beiden nicht im Predigerseminar kennengelernt hätte.
Mhm. Obwohl so du gemerkt hast, so die haben irgendwie bestimmte Inhalte gefehlt. Warum wolltest du trotzdem Pfarrer werden?
Weil ich den Beruf so schön fand. Also ich wusste immer, ich wollte mit Menschen arbeiten. Und fand das so toll, dass man an so ganz besonderen Punkten im Leben bei Menschen dabei sein kann, wenn die Menschen ihr Kind bekommen und taufen lassen oder wenn sie heiraten oder wenn sie jemanden verlieren, mit dem sie vielleicht 50 Jahre zusammen waren. Und also das liebe ich an meinem Beruf. Und heute ist natürlich noch schöner, dass ich auch viele Queers begleiten kann und auch durch Rituale begleiten kann, dass man ja Menschen dient, für Menschen da sein kann an wichtigen Tagen, das finde ich immer das Allerschönste an dem Beruf.
Das klingt super schön eigentlich, dass man bei diesen ganzen Highlights dabei ist. Und voll nice, weil du quasi Leuten das gibst, was du dir vielleicht früher gewünscht hättest, ne? Sondern eine Person in der Kirche, die da ist und die sich sichtbar zeigt als Teil der Community. Burkhard, wie ist es bei dir? Warum hast du dich jetzt dazu entschieden, Theologie zu studieren und am Ende Pfarrer zu werden?
Ich könnte fast denselben Text sprechen eigentlich.
Okay, copy-paste.
Ich habe immer gedacht, das ist eigentlich ein so schöner Beruf. Du machst den ganzen Tag das, was du willst, irgendwie. Also in Anführungszeichen, was dir Spaß macht. Und also ich bin schon ein verkopfter Typ, aber auch ein emotionaler. Und nirgendwo sonst, also was heißt nirgendwo sonst? Also für mich, ja, nirgendwo sonst bist du so nah dran an Emotionen, an Gefühlen von Menschen, wirklich an dem, worum es wirklich geht, ums Sterben und geboren werden und ums Lieben, wie in diesem Beruf. Und der ist halt auch sehr vielfältig. Also heute arbeite ich in der Hochschulgemeinde, zwischendurch habe ich mal an der Uni gearbeitet, dann habe ich irgendwie in der Schule gearbeitet und immer mit Menschen, ja. Und ich habe immer auch so genossen, dass ich nicht irgendwo in einem Büro hocke oder dass ich sehr frei auch entscheiden konnte von meinem Gefühl her, was ich mache, wo ich meine Schwerpunkte setze, was mir auch liegt. Die Freiheit hat mir tatsächlich auch dann doch meinen Arbeitgeber gegeben.
Ich kann da ehrlich gesagt so ein bisschen relaten. Vielleicht muss ich nochmal mich umorientieren.
Sophia, verlass mich hier nicht oder mach's noch als Extrajob. Aber für mich...
Ich schicke dir die nächste Ausschreibung bei uns in der Hochschulgemeinde. Stellenausschreibung.
Danke. Tschüss, BR.
Du musst auch in die Bisexuelle rein. Ich finde es eh heute voll spannend, weil früher, als ich zur Kirche gegangen bin, für mich war immer der Pfarrer ein großes Fragezeichen. Es war diese Figur, die ich nie einordnen konnte. Ich dachte mir immer so, wo wohnt der? Geht der einkaufen? So, was macht er? Ich habe es nie gecheckt als Kind.
Geht der aufs Klo?
Eben.
Ich weiß, wie ich das erste Mal als Kind im Pfarrhaus bei uns zu Hause war und die Haushälterin rief den Pfarrer, weil der irgendwie mit mir einen Termin hatte oder so. Und dann war der halt auf dem Klo und hat dann vom Klo ausgerufen. Und für mich war das wirklich ein Schock, dass ein Pfarrer aufs Klo
ging. Yeah, what do you mean? Du benutzt dieselbe Schüssel.
Ich hatte aber auch dieses Bild. Ich dachte immer so, ja, die sitzen die ganze Zeit zu Hause und beten. Ich war dann nämlich auch mal bei meinem Pfarrer zu Hause und dann stand da kein Fernseher im Wohnzimmer. Das fand ich ganz komisch, weil eigentlich alle hatten Fernseher. Und dann stand da nur so eine riesige Uhr, die ganze Zeit mit so einem Pendel geschlagen hat. Und ich hatte wirklich das Gefühl, also mein Bild von dem war, dass der dann da sitzt und auf diese Uhr guckt und
auf den nächsten Tag wartet.
Genau.
Okay, aber was macht ihr denn dann den ganzen Tag?
Ich gucke Fernsehen auch.
Krass. Ja, also du hast gegoogelt und gesehen, oh, es gibt irgendwie Probleme vielleicht mit meiner Queerness und der Kirche. Und du hast nicht gegoogelt, aber du wusstest es. Warum passt denn trotzdem christlich sein und queer sein zusammen?
Ich glaube, das habe ich auch erst im Lauf der Zeit entdeckt. Ja, ich bin da irgendwie reingewachsen und heute ist natürlich ein Teil meiner Identität, dass ich auch mir ein Stück eine Theologie, eine Art von Gott zu reden, angeeignet habe, die queer ist, die ein Stück eine Befreiungsgeschichte ist und die passt schon zu der Botschaft. Also die passt zwar nicht zur Institution Kirche, aber die Botschaft, der ich mich sehr nahe fühle, ist, dass jeder Mensch, jedes Geschöpf auf dieser Erde so wie es ist, gewollt und gut ist und schützenswert. Und das hat auch nichts mit irgendwelchen nationalen Grenzen zu tun, wo ich geboren bin oder ob ich krank bin oder gesund bin. Das gilt für alle Menschen auf dieser Welt. Also es ist auch eine ungeheuer politisch empowernde Botschaft.
Ich wollte gerade sagen, ja. Linksradikal.
Ja, linksradikal, natürlich linksradikal. Also wenn man das so framen will, ja. Also da steckt unglaublich viel drin, was mich berührt und was ich heute auch wahnsinnig aktuell finde. Und wo ich auch sagen würde, das ist eine queere Botschaft, weil sie gängige Denkmuster auch in Frage stellt. Also jetzt wird es ein bisschen fremdwortmäßig, Binaritäten oder so in dieser Welt. Also diese Einteilung immer in gut, böse, Mann, Frau, rechts, links und so, die funktionieren eben nicht. Und die werden schon auch durch die Botschaft Jesu oder durch die Bibel in Frage gestellt. Einerseits und andererseits ist natürlich die Bibel und die Tradition selber ein Teil des Problems.
Mhm. Wie ist es bei dir gewesen?
Also ich kann das natürlich alles unterschreiben, was du gesagt hast. Und wenn ich bei Instagram irgendwas poste oder bei TikTok, dann ist ein beliebter Satz, der da immer drunter steht, lies doch mal die Bibel. Und Wunder über Wunder, ich habe die Bibel gelesen. Und das war auch so mein Eindruck. Wenn man die mal gelesen hat, dann ist es eigentlich ein Buch, wo ich jetzt eher denke, so alle Queers müssten eigentlich willkommen sein in den Kirchen und mit offenen Armen empfangen werden, Weil wer sind diese Menschen, die da immer, liest doch mal die Bibel drunter schreiben? Da denke ich immer so, lest ihr doch mal die Bibel oder was habt ihr für eine Übersetzung oder guckt euch mal mehr den Kontext an, liest die Bibel mehr mit Herz. Und ich glaube auch die Bibel an sich, also das war für mich auch schon immer klar, ist jetzt nicht das Wort Gottes, also wo Gott sein Wort aufgeschrieben hat, sondern Menschen haben Erfahrungen mit Gott aufgeschrieben und die ringen mit Gott, die zweifeln, die lieben und die Bibel enthält das Wort Gottes aus diesen Erfahrungen raus, aber sie, ich würde sagen, sie ist es nicht. Und wenn Menschen halt jedes Wort zum Wort Gottes machen, dann ist das halt problematisch, weil dann machen sie Menschenwort zu Gottes Wort und zeigen mit dem Finger auf andere, machen sie klein und hassen. Und das ist wirklich weit von dem entfernt, was Jesus verkündet hat.
Jetzt, wo wir schon so konkret bei der Bibel sind, was steht denn in der Bibel zum Thema Queerness?
Nichts. Also es steht gar nichts. Also die Bibel ist ja jetzt auch nicht genau vor 2000 Jahren entstanden, sondern das sind viele Bücher, das ist eine Sammlung. Also die Bibel heißt ja das Buch, aber es sind eigentlich die Bücher und die sind in unterschiedlichen Zeiten, dann wurde was ergänzt etc. Und das Wort Queerness gab es nicht, das Wort Homosexualität kommt nicht vor und die Beziehungsformen, wie wir sie heute leben und das hat ja auch mit wirtschaftlichen Gegebenheiten zu tun etc., die gab es ja alles nicht. Das ist eine andere Welt. Es gibt ein paar wenige Stellen, die natürlich dann immer herangezogen werden, um zu sagen, dass Queersein eine Sünde ist. Und diese Bibelstellen muss man natürlich auch genau im Kontext angucken. Also eine der berühmtesten Stellen ist immer, ein Mann soll nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau. Aber wenn man sich diese Bibelstelle mal genauer anguckt, dann sieht man eben, Frauen, Kinder, Sklaven, die waren nichts wert in dieser Zeit. Also der Mann war halt der Patriarch. Und wenn ein Mann sich zu Frau gemacht hat, dann hat er seine hierarchische Stellung verlassen und sich erniedrigt. Mhm. Und deswegen gab es dieses Gesetz, zumal steht das Gesetz auch im Buch Levitikus. Das ist eigentlich eher ein Gesetz, was sich an die Leviten, also an die Priester richtet, also gar nicht mal an alle.
Und daher die Leviten lesen.
Ja, auch das, genau.
Warte, das ist, wenn man jemanden schimpft, gell?
Ja, wenn ja jemanden, genau, okay. Wenn man mal so richtig abrechnet. Mhm. Ja, also das sind schon alles Punkte plus, man kann die Bibel auch nicht wie so ein Gesetzesbuch nehmen, weil da stehen so viele Gesetze drin. Also an der gleichen Stelle, wo steht, ein Mann soll nicht bei einem Mann liegen, irgendwie bei einer Frau, da steht auch, dass man keine zweierlei Fäden tragen soll. Also Mischgewebe ist auch nicht erlaubt. Dann steht aber, der Satz kommt zweimal vor, ein Mann soll nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau. Da steht auch, dass die Person getötet werden soll. Und da muss man sich ja auch fragen, wir alle kennen die 10 Gebote, selbst wenn man vielleicht nicht so gläubig ist, da steht, man soll nicht töten. Also da merkt man ja schon, es gibt viele Widersprüche. Und Jesus sagt an anderer Stelle so, dass uns das Gesetz ins Herz geschrieben ist. Also es gibt ja viele widersprüchliche Aussagen in der Bibel. Und das wichtigste Gebot, was Jesus auch nennt, ist, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Darin sind alle Gebote zusammengefasst. Also wie kommen Menschen auf die Idee, wenn sie auf Augenhöhe gleichberechtigt lieben, diese Menschen zu verurteilen?
Und über Sexualität, über Sex ist natürlich schon auch die Rede in der Bibel, aber eben auch nicht wie heute, sondern oft in einem Kontext, kann man sagen, mit Macht oder Machtmissbrauch. Also schlicht auch manchmal in Zusammenhängen, wo Sexualität ausgeübt wurde bei der Unterwerfung von Völkern, wie wir es heute leider auch noch haben, als Kriegswaffe sozusagen zur Unterdrückung. Und solche Sätze dann auf eine Beziehungskategorie auf heute anzulegen, ist natürlich total daneben.
Ja, es geht ja nur um die Sexualpraktik.
Genau, ja. Also im Grunde geht es um Vergewaltigungspraxis im Kontext von Kriegsführung zum Beispiel. Ja, und das wird dann queeren Menschen immer wieder um die Ohren gehauen und queere Sexualität damit abgewertet. Und mir fällt noch ein, aus dem Buch Levitikus gibt es ja noch so ein paar schöne Sätze. Also Tätowieren ist auch verboten und Ehebruch ist natürlich auch mit dem Tod an manchen Stellen belegt, mit der Todesstrafe. Das möchte ich manchmal heute denen auch mal vor Augen halten, die uns da so verteufeln. Ja.
Und wenn ich sowas immer sage, also diese eine Stelle aus dem Buch Levitikus nenne, dann kommt aber immer direkt, aber es gibt doch noch im Römerbrief die andere Stelle. Und da muss man sagen, also Paulus, auch eine wichtige Person, die den Brief an die Römer schreibt, wenn man den liest, da gibt es eben auch eine Stelle, sie haben den natürlichen Verkehr vertauscht, aber wenn man sich das genauer anguckt, da muss man auch sagen, der ganze Römerbrief ist eine Kritik an der Oberschicht in Rom. Mhm. Und diese Oberschicht hat eben auch vor allem Knaben gehalten oder sich gehalten und die eben vergewaltigt. Und deswegen ist es eher eine Kritik so über das ausschweifende Leben, wo auch Jünglinge vergewaltigt wurde. Und da geht es eben auch wieder nicht um Liebe auf Augenhöhe, gleichberechtigte Liebe. Wenn man dann auch noch weiterliest, nur 3 Zeilen weiter steht direkt, dass man nicht mit dem Finger auf andere zeigen soll in dem Römerbrief, weil wenn man mit dem Finger auf andere zeigt, zeigt man eigentlich auf sich selbst. Also man soll nicht andere verurteilen. Aber so weit wird dann oft gar nicht gelesen von den Menschen, die uns immer diese Bibelstellen vorhalten.
Okay, also wir können festhalten, man muss diese Stellen einerseits in ihrem wortwörtlichen Kontext betrachten. 3 Zeilen entfernt anscheinend in ihrem zeitlichen Kontext genauso und natürlich auch dann halt schauen, wie passt das irgendwie zu den restlichen Gesetzen, die da drin stehen und wie wortwörtlich muss man die anwenden. Ich fand eigentlich gerade ganz eindrücklich, dass man zum Beispiel keine Mischgewebe tragen sollte. Also ja. Ich meine, du würdest genau. Ja jetzt zu niemandem hingehen und sagen, sag mal, ist dein T-Shirt aus Baumwolle und Polyester?
Nein, dann wären wir auf jeden Fall alle schuldig.
Ja.
Das sind okay. Wir sowieso, aber nicht deswegen.
Ja.
Anderes Thema.
Du hast auf jeden Fall jetzt eben schon angesprochen, dass du viele Reaktionen online auch bekommst, wo Leute sagen, ey, lies mal die Bibel richtig und so. Was für Reaktionen bekommt ihr denn so generell von anderen Leuten aus unserer Community, wenn sie erfahren, dass ihr Pfarrer seid?
Die unterschiedlichsten Reaktionen. Ne? Wir machen zum Beispiel eine queere Party in der Kirche und dann habe ich am Anfang ganz viele Freundinnen, natürlich auch queere Freundinnen eingeladen. Da haben mir schon Leute zurückgemeldet und gesagt, so, also einen Fuß in die Kirche, das werde ich nie wieder setzen. Also das mache ich nicht, da kann die Party noch so cool sein.
Eine Party in der Kirche?
Ja, genau.
Und dann läuft so Lady Gaga und so?
Auch, ja.
Ach, hör auf.
Ja, wir sind auch schon legendär mittlerweile in Köln. Ich bin mir nicht sicher, aber wir sind, glaube ich, sogar die einzige queere Party in einer Kirche deutschlandweit. Und ich muss auch sagen, mir kommen immer fast die Tränen, wenn dann irgendwie Queers einfach in der Kirche rumknutschen und tanzen und so befreit sind. Oh Gott. Das ist immer schon sehr schön. Aber auch da gibt es eben unterschiedliche Reaktionen. Ich musste zum Beispiel am Anfang auch immer schreiben, eine ganz normale Party wie in jedem anderen Club auch, weil da irgendwie Leute gedacht haben, man singt dann im Mädchenchor mit oder betet oder was weiß ich die ganze Zeit. Und wir haben erst aber gesagt, wir wollen die Kirche einfach öffnen als Raum und sagen, ihr seid willkommen und feiert euch, habt Spaß, so Gott will mitfeiern. Und
also ich könnte mir ja so eine Kirche auch als sehr gutes Setting für so ein Ballroom vorstellen.
Ja, hatten wir auch schon.
Oh, wirklich?
Nein. Ja. Ey, wir brauchen bitte nächstes Mal die Einladung, weil da müssen wir hin. Ja. Sophie, wir müssen da hin.
Wir hatten eine Karnevalsparty und dann haben wir alle, die ein religiöses Kostüm getragen haben, haben wir nach vorne gebeten. Die haben dann auch so einen Walk gemacht und das war einfach mega lustig. Also das war richtig, richtig cool. Aber auch das, wenn wir das natürlich ins Internet stellen, je nachdem, in welche Bubble das kommt, also dann ist immer so. Und dann denke ich so, kommt mal vorbei. Nee, kommt besser nicht vorbei, da habe ich ein bisschen Angst, aber
aber öffnet mal euer Mindset
genau.
Und gibt dem Ganzen eine
natürlich
Chance.
Sehen die immer nur 3 Bilder, aber die sehen ja nicht die ganzen Gespräche, die am Rand laufen.
Ja.
Das sind keine verrückten, ungläubigen Menschen, so wie wir immer dargestellt werden, die da hinkommen, sondern das sind Menschen, die auch Fragen an das Leben haben. Viele Gesichter von der Party trifft man tatsächlich dann auch im Gottesdienst. Wir haben einen queeren Kirchenchor. Nach den Partys melden sich immer direkt wieder ein paar Leute an, die dann mit im Chor singen wollen oder gucken, was haben wir noch für Angebote. Also diese Sehnsucht nach Gemeinschaft ist auf jeden Fall sehr groß. Und also wenn du fragst, welche Reaktionen man so bekommt, ich bekomme auch viele positive Reaktionen, die sagen, so endlich gibt es einen Ort, wo ich irgendwie Gemeinschaft leben kann, wo ich aber auch mal beten kann. Und viele dankbare Reaktionen. Neben der Hass ist natürlich immer sichtbarer und der brennt sich tiefer ein. Die guten Nachrichten werden mir oft auch als private Nachrichten geschrieben oder mir natürlich am Rand von irgendwas gesagt. Aber den vielen negativen Kommentaren stehen auch sehr, sehr, sehr viele positive Reaktionen gegenüber.
Also so im Zentrum von der Kritik steht ja schon immer noch eher die katholische Kirche. Würdest du bei den ganzen Punkten, die Tim gerade eben gesagt hast, mitgehen oder unterscheidet sich da vielleicht nochmal das Feedback von Queers dir gegenüber?
Unterscheidet sich schon. In der katholischen Kirche gibt es ja noch so diesen Katechismus, also sozusagen so ein Buch, in dem das steht, was sozusagen zum Glauben dazugehört. Und in diesem offiziellen Weltkatechismus steht auch noch, dass queeres Leben gegen die Schöpfungsordnung ist, also gegen die Welt, wie Gott sie gewollt hat und geschaffen hat. Etwas wird dargestellt, was aus der Norm herausfällt und was deswegen auch sündig ist und so nicht von Gott vorgesehen ist. Das ist eine diskriminierende Lehre, gegen die wir ja auch aufstehen, und die ist in der katholischen Kirche nochmal ganz anders verankert in dieser offiziellen Lehre als in der evangelischen Kirche, und das ist echt ein Problem. Von daher ist die Situation eine andere und die Anfragen sind von daher auch manchmal, glaube ich, härter noch. Wobei ich manchmal so merke, es ist irgendwie fast auch paradox, ich bekomme manchmal ähnliche Anfragen aus der queeren Community, die kritisch mir gegenüber ist, wie aus dieser rechtskatholisch-fundamentalistischen Community. Also beide transportieren manchmal die Botschaft an mich ran, geh raus aus der Kirche, Du bist hier falsch. Ja, also die einen natürlich aus einem nachvollziehbaren Grund, das ist hier eine diskriminierende Institution, warum bist du da noch drin? Und die anderen, ich soll da abhauen, weil ich da nicht hingehört, damit die Kirche irgendwie heilig bleibt. Im Grunde ist es irgendwo eine diskriminierende Logik, die in beidem steckt. Also ich muss abhauen, damit die Kirche so bleiben kann, wie sie ist. Und ich habe da irgendwie eine andere Einstellung dazu. Aus gutem Grunde finde ich, dass ich in dieser Kirche bleibe, aber möchte, dass sie sich ändert, damit sie auch wieder eher auf der Höhe der Botschaft Jesu ankommt.
Und aus dem Grund hast du ja auch dieses T-Shirt an, auf dem steht Out in Church. Weil das ist ja eine Initiative, die 2022 ins Leben gerufen wurde, richtig?
Ja. Und im Januar.
Und du warst Teil davon. Warum und wie kam es dazu?
Also ihr erinnert euch, da gab es mal diese Corona-Zeit, ja, und 2021, da saßen wir auch alle ganz viel zu Hause vor dem Bildschirm, und ein Freund von mir aus Hamburg, Jens Ebrecht Zumsander, hat damals, ich glaube, auf Facebook gepostet, da gab es von der Süddeutschen Zeitung eine Aktion mit, ich glaube, 180 KünstlerInnen, die ein gemeinsames Coming-out, ein öffentliches in der Süddeutschen hatten, mit Fotos, weil sie darauf aufmerksam machen wollten, dass es nicht selbstverständlich ist, queer zu sein in der KünstlerInnen-Szene. Und Jens schrieb damals auf Facebook, sowas bräuchten wir in der katholischen Kirche auch. Und dann gab es so ein paar Kommentare drunter, bin ich dabei, also von denen, die da eh schon offener lebten. Und daraufhin haben wir uns zusammengetan, und ich sage deswegen Corona-Zeit, weil wir da schon über die Möglichkeiten verfügt haben, uns über Zoom zu treffen. Und wir haben einfach so im Schneeballsystem Leute, von denen wir dachten, die könnten sowas mitmachen, angeschrieben und gesagt, wir treffen uns erstmal in einem Zoom. Und du kannst auch deinen Bildschirm auslassen, deine Kamera, kannst auch ein Pseudonym wählen, Hauptsache du bist dabei. Es waren dann gleich beim ersten Treffen 90 Leute im Zoom. Also krass. Wir haben Leute, die in der Kirche arbeiten, eingeladen, die queer sind. Genau, und die Hälfte war etwa mit eingeschalteter Kamera und die anderen waren mit Pseudonym und ausgeschalteter Kamera dabei. Und dann haben wir über ein Jahr lang das vorbereitet. Also es ging ein Jahr vorher los.
Krass, und was habt ihr da so gemacht?
Also wir haben uns regelmäßig getroffen, und der wichtigste Punkt war, glaube ich, dass wir dann mit einem Filmteam zusammenkamen rund um Hajo Seppel, der eigentlich sonst so investigativer Sportjournalist ist. Der drehte schon oder hat längere Zeit schon mit einem Team gearbeitet an einer Doku über schwule Priester und kam da, glaube ich, seit 5 Jahren nicht so richtig voran, warum auch immer. Und einer dieser Priester, der Protagonist sein sollte in dieser Doku, der war eben bei uns auch dabei in diesen Zooms, und der hat uns dann zusammengebracht, und dann hat es nochmal so eine richtige Energie auch bekommen. Das heißt, die haben an ihrer Doku gearbeitet, wir an Out in Church, und wir haben gesagt, wenn ihr uns begleitet, fänden wir das super. Bedingung ist, ihr berichtet nicht nur über Priester, weil es gibt auch noch viel mehr andere queere Menschen in der katholischen Kirche. Und darauf haben sie sich eingelassen. Und dann sind wir zusammen am 24. Januar 2022 in einem Überraschungscoup, muss man schon sagen, an die Öffentlichkeit gegangen. Die Doku, wie Gott uns schuf, heißt die, steht noch in der Mediathek in der ARD, die war mit dem Sendeplatz 22.45 Uhr angesetzt und ist im Lauf des Tages, früh stand es dann schon in der Mediathek, und wir sind mit unserer Kampagne raus, ist die auf 20.15 Uhr vorgezogen worden.
Ja, ich habe die damals gesehen. Weiß ich noch, war ein großes Thema, auch auf Social Media dann.
Ja, also, und wir sind dann auch mit unserem Manifest von Out in Church eben auch an die Öffentlichkeit gegangen, und dann gab es auch eine Petition, die man dann auch öffentlich unterstützen konnte. Da waren innerhalb weniger Tage 110.000 Menschen dabei, die das unterschrieben haben. Also es war schon irgendwie eine wahnsinnige Wucht an dem Tag und in den Tagen drauf.
War das nicht auch ein großes Risiko, dass ihr da eingegangen seid?
Das war's. Ich erinnere mich auch an manche, die dabei waren, die nochmal echt wahnsinnige Ängste ausgestanden haben. Bis zur Veröffentlichung, bis zu diesem Tag im Januar. Ein Kollege, der auch Priester ist, der rief mich ein paar Tage vorher an und sagte, er wird es jetzt erstmal krank schreiben lassen. Und ich habe dann zu ihm gesagt, du kannst auch noch aussteigen, also du musst nicht mitmachen. Und er hat gesagt, doch, ich bin jetzt soweit, ich will das und so. Aber er sagte mir, er hätte dem Bischof ja mal gesagt, dass er schwul ist. Und er hat gesagt, ja, das ist okay, aber er solle nicht öffentlich darüber sprechen. Und jetzt würde er doch dieses Versprechen brechen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, das Problem ist nicht, dass du das Versprechen brichst, sondern dass dir eine Institution oder ein Bischof dieses Versprechen abgenommen hat. Mhm. Ja. Und also da gibt's ganz viele Geschichten von vielen Menschen in den Tagen, die da... Ich sage immer, also zum Mut, da gehörte Mut dazu, und zum Mut gehören immer auch wackelige Knie und zittrige Hände. Und die bekomme ich heute noch, wenn ich an den Tag zurückdenke, und viele andere noch wesentlich mehr.
Vielleicht magst du uns da einmal so durchführen, was so ab dem Tag allgemein passiert ist, sowohl für dich als auch durch die Aktion Out in Church für die Kirche.
Für mich war es nochmal ein Tag, der zu meiner Befreiung beigetragen hat. Mhm. Also es ist einfach ein Unterschied, sichtbar zu sein und sich nicht mehr zu verstecken. Und wir haben vorher gesagt, also wir müssen mindestens 100 Menschen sein, damit es für die Einzelnen auch nicht zu schwierig wird. Es hat sich geändert, und es war eine unserer Forderungen, relativ schnell das kirchliche Dienstrecht in der katholischen Kirche. Also die Kirchen haben ja so ein Recht auf ein eigenes Dienstrecht, also neben dem Arbeitsrecht, das es in Deutschland gibt. Und das hat damals noch vorgesehen, dass Menschen, die gegen die kirchliche Lehre verstoßen in ihrem privaten Leben, deswegen auch entlassen werden konnten. Also wenn du zum Beispiel eine queere Ehe eingegangen bist, dann war das ein Kündigungsgrund. Dann wurdest du zum Beispiel, wenn du in einem Kindergarten gearbeitet hast, entlassen. Oder wenn du Arzt warst in einem kirchlichen Krankenhaus, konntest du deswegen gekündigt werden.
Okay, krass.
Treibt einen das nicht in den Wahnsinn, dass man einerseits sieht, das gibt es, ich kann gekündigt werden, einfach nur, weil ich ein schwuler Mann bin, der existiert, und gleichzeitig schützt die Kirche so jahrelangen Kindesmissbrauch oder sowas und nimmt da die Leute wahnsinnig in Schutz. Wie ging es dir dabei? Macht einen das nicht kirre?
Das macht einen wütend. Und Wut ist natürlich halt auch eine wichtige Energie oder für viele schon auch ein richtiger Antrieb. Es macht manche Menschen krank, es ist wahnsinnig. Mhm. Was dann passiert ist, relativ schnell, weil es war vorher eigentlich schon klar, also mit diesem Dienstrecht kommt die Kirche auch vor Gerichten, vor Arbeitsgerichten nicht mehr lange durch. Ja?
Okay. Also,
und wir haben, glaube ich, schon als Out in Church, das kann man schon sagen, mit gepusht, dass das Dienstrecht sehr schnell geändert wurde. Also das Privatleben geht die Kirche nichts mehr an.
Ja. So sollte es auch sein, ne?
So sollte es auch
aber
sein.
Aber das wurde dann auch plötzlich nur so schnell gemacht, weil plötzlich der Druck von außen so groß war.
Ja. Das ist übrigens bei der evangelischen Kirche nicht anders, ne? Weil da denken ja immer viele, ja, die Katholiken, das sind quasi die Bösen da, und die evangelische Kirche ist ganz anders. Das war auch lange in der evangelischen Kirche so, dass die über das Privatleben quasi entscheiden konnte und das auch getan hat. Also war dann ein bisschen früher als die katholische Kirche, aber es waren ähnliche Zustände.
Ich denke mir aber bei diesen ganzen Ding, was wir gerade so hören, habt ihr niemals daran gezweifelt? Ich meine, ihr scheint sehr passioniert zu sein. Ihr wolltet Theologie recht früh schon studieren. Aber gab es nicht einen Moment, wo ihr dachtet, ich schmeiß das jetzt alles hin? So, wofür mache ich das eigentlich gerade, wenn nicht mal mein eigener Glauben hinter mir und meiner eigenen Sexualität steht? Das hier war der erste Teil unserer Podcast-Folge zum Thema Queer und Kirche. Nächste Woche geht es aber weiter mit Teil 2.
Du kriegst auch Morddrohungen und sowas.
Und es gab auch eine Situation, wo ich schon vor über 10 Jahren zwangsgeoutet wurde bei meinem Vorgesetzten, bei dem damaligen Bischof. Klar ist es auch so, dass eigentlich jeder Tag, den ich dabei bin, auch immer wieder ein Tag der bewussten Entscheidung ist, ich bin noch dabei.
Für mich wäre ein Traum eine Kirche, die queere Menschen als Bereicherung ansieht.
Und bevor ihr jetzt ausschaltet, noch ein Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr wissen wollt, was wirklich hinter manchen Schlagzeilen in den News steckt, dann hört unbedingt mal in Nah dran die Geschichte hinter der Nachricht vom WDR rein. Hier nehmen euch Reporterinnen und Reporter jeden Freitag mit hinter die Kulissen aktueller Top-Themen. Persönlich, fundiert und verständlich. Ihr bekommt spannende Einblicke in die Recherche und erfahrt Hintergründe, die manchmal verborgen bleiben. Nah dran findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen im Club ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks und ist werbefrei dank eures Rundfunkbeitrags.
Hosts Sophia Seiler und Dimitrios Stratakis.
Redaktion Mila Hahner und Linda Becker.
Produktion Matthias Sautier.
Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
Grafik Vera Johansen, Veronika Grenzebach, Eva Barreuter.
Social und Community Management Daniel Tonner-Lewa, Kevin Nitsch und Dimitrios Stratakis.
Puls.